Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek und Amanda Anisimova haben etwas gemeinsam. Sie werden am Samstag zum ersten Mal ein Wimbledon-Finale bestreiten. Und das, so will es der Zufall, auch noch gegeneinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Heute zu den Halbfinals der Damen. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an der Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Also nicht an der Seite, sondern an meiner Seite. Ist auch egal. Es waren heute 30, 32 Grad wieder in London. Drei Menschen mussten behandelt werden, beziehungsweise sind umgekippt auf der Tribüne. Zwei, die mitten in der Sonne saßen, eine andere Person, die im Schatten saß. Auch Wimbledon wird sich in den nächsten Jahren mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen.
Tja, vielleicht fällt Ihnen ja was Innovatives ein, da sind Sie doch normalerweise ganz gut drin. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn Sie jetzt das Gelände auf der anderen Seite der Straße bekommen, wovon ich ausgehe, wird vielleicht noch 2-3 Jahre dauern, aber Sie werden es bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie da auch nochmal einen überdachten Court hinpacken und dann hätten Sie ja immerhin derer drei.
Ja, dann hätten Sie drei und vielleicht braucht es dann auch nochmal auf dem Center Court etwas Schatten für solche Tage wie heute, wo das Dach nicht zugemacht wird, sondern die Leute mitten in der prallen Sonne sitzen. Und das war kein Vergnügen heute, das kann ich tatsächlich so sagen. Wir erleben heute ein Finale, das wir vor diesem Turnier nicht getippt hatten. Es ist eine Überraschung, weil wir in diesen 46 Grand Slams, die wir bislang gemacht haben, eigentlich fast immer richtig lagen. Wir erleben aber jetzt ein Finale von zwei Spielerinnen, die das Finale noch nie erreicht haben. Und bei der einen ist es eine große Überraschung. Das müssen wir als erstes sagen. Das ist Amanda Anisimova. Die hat heute gegen Arina Sabalenka gewonnen. Und zwar mit 6-4, 4-6 und 6-4. Und bevor wir über das gesamte Match sprechen, habe ich heute die Feststellung gemacht, wie im Viertelfinale gegen Laura Siegemund hat Arina Sabalenka ein Problem damit, wenn sie nicht die Erste ist, die die Initiative übernimmt.
Ja, wir hatten ja auch in der Vorschau gestern darüber gesprochen, dass sie hier zwar als Favoritin reingeht, dass es allerdings sicherlich Möglichkeiten gibt für Anisimova, das zu gewinnen. Wir hatten über das Viertelfinale bei den French Open gesprochen, wo Anisimova ja bei den klaren Punkten, bei den kurzen Punkten vielmehr schon relativ klar vorne lag, dann den längeren Ballwechseln von Sabalenka so ein bisschen ausgetrickst wurde, einfach viel zu viel Stopbälle drin, Sabalenka ist ans Netz gekommen, hatte da natürlich auch die Zeit, diese längeren Ballwechsel vorzubereiten. Und zwar klar, so viele würde es auf Rasen nicht geben. Es waren dann ein paar mehr als vermutlich vorher erwartet. Aber ich würde schon sagen, dass der entscheidende Faktor nachher eben wirklich war, dass Anisimova diese kurzen Punkte geholt hat. Vor allem, als es dann wirklich drauf ankam. Und das beschreibt ja das, was du gesagt hast, dass Sabalenka es schon sehr gerne gehabt hätte, wenn sie den Teil des Matches an sich gezogen hätte, weil A, wären die Chancen natürlich gestiegen, das zu gewinnen. B, hätte sie sich, glaube ich, wohler mit der Sache gefühlt. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch eine Rückschau sagen, es war kein überragend gutes Turnier. Es waren nicht die French Open, es waren nicht die Australian Open, wo sie aus meiner Sicht stärker war, sondern sie hat hier gewisse Schwächen gezeigt. Und ich würde auch sagen, Sanissima aber hier verdient durchgegangen ist am Ende.
Ich glaube auch, dass Anisimova verdient hier durchgegangen ist und das Finale verdient erreicht hat. Und ich würde tatsächlich gerne noch mal ein bisschen auf die Sinnsuche beziehungsweise auf die Grundsuche gehen, was bei Sabalenka im Moment auf Rasen vielleicht noch etwas hakt. Sie hat bei auf den Hartplätzen dieser Welt hat sie die Kontrolle. Sie weiß, wie der Ball fliegt. Sie weiß, wie der Ball aufkommt. Sie kann den Ball kontrollieren. Sie weiß auch, wie hoch der Ball abspringt. Ich habe das Gefühl, dass sie bei den natürlichen Böden wie dem Sand und dem Rasen immer noch eine leichte Unsicherheit hat, was mit dem Ball eigentlich passiert. Sie braucht den Ball, glaube ich, in einem gewissen Höhe, in einem gewissen Treffpunkt und sie hätte gerne die Sicherheit, meiner Meinung nach. Wie siehst du das? Weil sie sieht tatsächlich etwas wackeliger und sieht etwas menschlicher aus auf dem Rasen als auf den anderen Belägen.
Ich würde sagen, vom Instinkt her ist sie sicherlich jemand, der die Kontrolle haben will. Und sowohl der Sand als auch der Rasen tun natürlich diejenigen bevorteilen, die in der Lage sind zu improvisieren, die auch einfach mal etwas gehen oder sein lassen können, was vielleicht nicht so gelaufen ist. Und es war jetzt nicht so krass wie im Finale der French Open, weil es auch eine andere Art von Gegnerin war. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass Sabalenka heute wieder das ein oder andere normal hektisch und wild geworden ist. Man denke an das Break zum 3-1 im dritten Satz, wo der ganze Court offen ist, Sabalenka steht vorne am Netz nach einem hohen Ball, der zurückgekommen war, und zieht ihn halt mit voller Wucht ins Aus. Da gab es überhaupt gar keinen Grund für. Und wenn Sabalenka bei sich ist, dann spielt sie auch überhaupt nicht so. Und ich glaube, es ist dieses immer wieder improvisieren müssen, immer wieder damit umgehen müssen, dass auf diesen Plätzen nicht alles in ihrer Kontrolle ist. Und das fällt ihr schwer. Und sie hat zugelegt, wirklich, was diese Variabilität angeht, hat man heute auch gesehen. Es waren ein paar richtig schöne Stopp-Bälle dabei. Sie war gut am Netz. Aber als es anfing, gegen sie zu laufen im dritten Satz, und da kam es ja eher überraschend, wir reden gleich nur bei einzelnen Sätzen, aber der dritte stach schon heraus, und dass sie da dann für mich die Nerven teilweise doch geschmissen hat, ist natürlich an sich nicht mehr überraschend, aber irgendwie ob ihrer sonstigen Dominanz dann doch zumindest erstaunlich.
Lass uns mal reingehen in dieses Match, weil wir wussten von vornherein, das Matchup bzw. das Head-to-Head ist pro Anisimova. Sie hatte im Head-to-Head geführt, das war vielleicht ein bisschen überraschend, aber sie haben tatsächlich auch schon früher häufiger gegeneinander gespielt, und das war die Zeit, bevor Sabalenka wirklich richtig durchgebrochen ist. 5-3 stand die Bilanz vor diesem Match für Amanda Anisimova. Jetzt steht sie 6-3. Im ersten Satz, was mir aufgefallen ist, ist, dass Amanda Anisimova von Anfang an enorm viel Druck gemacht hat auf den Aufschlag von Sabalenka, vor allen Dingen auf den zweiten Aufschlag von Sabalenka, und dass sie ihn nicht abgewartet hat und nicht gewartet hat, was passiert, weil das ist etwas, was sie dann wahrscheinlich auch daraus gelernt hat, was gegen Laura Siegemund passiert ist, beziehungsweise was aus ihren vorherigen 8 Partien passiert ist, dass sie, wenn sie das ihr Glück in die eigene Hand nimmt, dass sie dann erfolgreich ist. Es ist aber ja auch ihr Spiel.
Ja, klar. Das ist so, wie sie an so ein Match rangehen möchte. Und für sie war sicherlich wichtig, am Anfang wirklich in der Partie drin zu sein, weil es kann natürlich passieren in so einer Partie, dass sie überrollt wird. Da reden wir gleich noch drüber. Das ist im anderen Halbfinale passiert. Hier war sie aber von Anfang an drin. Und dann war es ja so, dass sie bei 3-2 aus ihrer Sicht Breakbälle gegen Sabalenka hat Sabalenka gut abgewehrt. Dann bei 3-3 lag sie auf einmal ganz schnell hinten mit 0-40, hat dann nochmal einen Breakball gegen sich gehabt, hat ihn aber genau mit diesem akkuraten Tennis abgewehrt. Und dann, muss man sagen, war schon ein Höhepunkt zum Ende des ersten Satzes dieses Spiel bei 4-5 aus der Sicht von Sabalenka, wo es insgesamt 6-mal über Einstand ging, wo Anisimova immer wieder Satzbälle hatte. Und da hat man natürlich gesehen, was sie kann. Also gerade mit der Rückhand, und da hatte die BBC dann auch eine schöne Einblendung, die geht gerade mal 44 Zentimeter übers Netz und kommt mit 16 km/h mehr als zum Beispiel bei einer Sabalenka. Also das ist eine Rückhand, die gilt so als eine der besten auf der Tour. Das hat sie heute in vielen Momenten gezeigt. Und diese flache Härte auf dem Rasen ist natürlich total unangenehm. Als sie sich zum Beispiel den entscheidenden Satzball holt, spielt sie den mit einem Winkel rein, der ist für Sabalenka nicht mehr zu holen. Und das ist immer wieder zum Ende des ersten Satzes passiert, wo sie diese flachen, harten Schläge unterbekommen hat. Kriegt dann natürlich den Doppelfehler zum Satzgewinn, aber das lag dann auch daran, dass sie das eben vorbereitet hatte durch die guten Returns gegen den zweiten Aufschlag, weil Sabalenka wusste, sie muss auf jeden Fall hier Risiko gehen, weil sonst kriegt sie ihn um die Ohren gehauen.
Können wir einmal gerade darüber sprechen, wie leicht es Amanda Anisimova von der Hand geht, Power zu entfachen, weil wenn Arina Sabalenka Power spielt und tatsächlich mit viel Power spielt, dann merkt man das, dann sieht man das, dann hört man das vor allen Dingen. Bei Amanda Anisimova habe ich das Gefühl, das macht sie unglaublich leicht, und das ist eine ganz normale Bewegung, und es ist der Ball kommt aus dem Schläger geschossen, und das ist bemerkenswert, wie leicht sie Power entfaltet. Und vor allen Dingen, wenn du auf dem Platz bist und das hörst, dann hast du auch nicht das Gefühl, als würdest du da einer wirklichen Powerspielerin zuschauen.
Ja, das Ding ist ja, als sie damals als Teenagerin, und sie ist halt 15, 16, 17-Jährige schon total aufgefallen, als sie da den Durchbruch geschafft hat, da hat sie vor allem von der Technik gelebt. Also der Technik auf der Rückhand, die halt unglaublich gut ist, weil sie den Ball sowohl flach wie auch hoch schnell nehmen kann, und sie zieht dann halt wirklich mit krasser Geschwindigkeit durch, trifft den super gut. Und auf der Vorhand ist das ein kleines bisschen wackeliger, das hat man auch im dritten Satz gesehen, aber gerade diese Rückhand ist halt der absolute Wahnsinn. Was ihr damals gefehlt hat, und was sie ja jetzt ein bisschen zugelegt hat, ist einfach die Beinarbeit. Sie ist jetzt nicht die geborene Athletin, sie ist nicht Sabalenka, die einfach eine unglaubliche Wucht in ihrem ganzen Wesen und auch in ihrem Auftreten und in der Art, wie sie so einen Court beherrschen kann, über das Physische mitbringt. Und das hat sie so ein bisschen zugelegt und das bringt natürlich den Vorteil, dass man sich dann nicht A, immer auf Technik verlassen muss und B, auch natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit am Ball hat. Und ich würde sagen, das ist der große Vorteil, aber die Technik, die ist schon sehr beeindruckend.
Anisimova hat den ersten Satz mit 6-4 gewonnen. Im zweiten Satz hatte man das Gefühl, dass sie vielleicht so ein ganz kleines bisschen federn lassen muss, weil es waren, wie gesagt, über 30 Grad. Es war ein langes Turnier auch für Anisimova. Und ich hatte so Mitte des zweiten Satzes das Gefühl, vielleicht kann jetzt dann auch Sabalenka so ein bisschen einen Kraftvorteil ausspielen. Sie hat das Break zum 4-3 gemacht, konnte dann zum 5-3 halten. Dann hatte sie beim Aufschlag von Anisimova hatte sie 4 Satzbälle, die sie nicht nutzen konnte. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht geht da noch was für Anisimova. Aber Sabalenka servierte dann aus zum 6-4. Das war wahrscheinlich dann auch die stärkste Phase von Irina Sabalenka. So ab Mitte des zweiten Satzes bis Ende des zweiten Satzes.
Ja, oder vielleicht noch das erste Spiel vom dritten Satz.
Genau.
Das fand ich auch noch richtig gut. Aber würde ich auch sagen, es war eine ausgeglichene Partie bis zum 3-3. Anisimova ist drin geblieben, hat eine ähnliche Intensität geschafft wie zu Ende des ersten Satzes, obwohl es ein klein bisschen weniger gefühlt pro Spiel wurde. Und dann hat Sabalenka eben leicht angezogen. Und das haben wir jetzt schon so häufig gesehen in diesem Jahr. Und es ist ja irgendwie ein bitteres Jahr, weil sie jetzt bei 3 Grand Slams noch keinen Titel geholt hat, aber darüber hinaus ja total dominant ist. Und dazu gehört auch immer, und das haben wir ja auch im Viertelfinale gegen Siegemund gesehen, sie kann halt für ein paar Spiele mal so richtig anziehen. Und das ist hier auch gelungen. Auf einmal war der Aufschlag super stabil, auf einmal kamen diese Grundschläge ohne große Probleme und das hat sie eigentlich auch Anfang des dritten Satzes so gut gemacht, sie ist auf einmal in die Vorhand sehr regelmäßig reingegangen von Anisimova. Und wenn man Anisimova mit Wucht in die Vorhandecke schickt, dann kommen die Fehler. Und die hat sie sich da geholt. Und das war wirklich über so 4, 5 Spiele, vom 3-3 bis zum 1-0 im dritten Satz, war das dann, fand ich, eine richtig gute Leistung von Sabalenka.
Ja, und wie gesagt, bei 1-0 im dritten Satz verfestigte sich der Eindruck nochmal, ja, das geht jetzt wahrscheinlich in die Richtung von Sabalenka, aber weit, weit, weit gefehlt. Erstens konnte Anisimova wieder beim Return enorm viel Druck entfalten. Du hast es vorhin gesagt, die kurzen Punkte waren meistens ihre. Und zweitens hat sie es geschafft, die Vorhand so ein ganz kleines bisschen zu verstecken und selber mit ihrer Rückhand die ganze Zeit Druck zu machen. Und dann die Phase zwischen dem 1-3 und 1-1 und dem 1-4, das war wahrscheinlich die beste Phase von Anisimova. Hinten raus musste sie Nervenstärke beweisen, als sie dann ja nochmal den Aufschlag abgegeben hat bei 5-3, nachdem sie einen Matchball gehabt hatte. Aber diese Phase, da hat der Schläger sehr frei geschwungen von Anisimova.
Ja, und da hat man es auch gesehen und es war eigentlich nicht zu erwarten, weil nach dem 1-0 kam dann ein ziemlich langes Spiel, was sie dann gezogen hat gegen den Aufschlag von Sabalenka, aber es gab eigentlich keinen Grund, warum Sabalenka in dieses Loch reingefallen ist und warum Sabalenka es zum Beispiel nicht mehr geschafft hat, in die Vorhand so regelmäßig reinzugehen von Anisimova, aber ich hatte das Gefühl, als das Break da war, da ist irgendwas bei Sabalenka passiert. Da hat sie die Konzentration, auch so ein bisschen diese Anspannung verloren, die sie ja immer dabei hat. Und dann waren es wirklich ja 3 schnelle Spiele und 3 völlig überzeugende Spiele für Anisimova, die da dann eben gezeigt hat, was sie kann. Also egal ob Cross oder die Linien entlang, egal auf welcher Seite, das war dann super beeindruckend. Sabalenka hatte im dritten Satz auch eine hohe Quote. Also beide hatten erst Probleme mit dem Aufschlag, sind dann besser geworden im Laufe des Satzes, aber Sabalenka hat über den ganzen Satz Probleme beim zweiten Aufschlag gehabt und das war dann vor allem der Fall in diesen 3 Spielen, wo Anisimova ihr die Bälle dann total um die Ohren gehauen hat und daher dann auch den Vorsprung geschaffen hat, um das Match nachher über die Ziellinie zu bekommen.
Hast du dann aber doch auch das Gefühl gehabt bei 5-4, als Sabalenka einen Matchball abgewehrt hat und dann das Break geschafft hat, da dreht sich jetzt nochmal was? Weil da habe ich gedacht, ja klar, das wird sie auf jeden Fall jetzt machen. Aber dann gibt es sofort ein 0-40 aus ihrer Sicht. 2 Matchbälle kann sie noch abwehren und der dritte ist es dann für Anisimova. Ich habe bei 4-5 habe ich gedacht, na klar bringt sie jetzt ihren Aufschlag zum 5-5 durch.
Naja, es war ja vor allem in diesem, also 5-3-Spiel, wo Anisimova zum Matchgewinn aufgeschlagen hat. Da habe ich die Punkte auch wieder einzeln mitgeschrieben. Und wenn ich hier gucke, Rückhandfehler. Das heißt, der Schlag von Anisimova, der normalerweise halt wirklich der herausragende Schlag ist, der hat angefangen, Fehler zu machen. Und Sabalenka, warum auch immer, ob aus Instinkt oder welchen Grund sie gefunden hat, ist in diese Rückhand reingegangen. Ich habe gedacht, das würde ihr zum Verhängnis werden. Da ist es nicht. Und da hat Anisimova auf einmal angefangen, die Fehler zu machen. Und dann war es ja aber wirklich so, bei diesem 5-4-Spiel, dass es dann schnell ging. Und da muss man dann einen Punkt rausstreichen. Das war beim 0:30, als Anisimova diesen tollen Rückhandstopp gesetzt hat, der, wo sie an der Grundlinie stand, wo es aussah, als wenn sie durchziehen würde, und dann hat sie den Butterweich in das Netz gesetzt. Das war dann das 0:30, 0:40 war dann einfach ein super guter Return, den sie dann genutzt hat. Trotzdem, dann war ja 15:40, 30:40 und dann habe ich gedacht, jetzt läuft es gegen sie, aber hat damit ihre Vorhand einen perfekten Konter zum Matchgewinn gesetzt und hatte, glaube ich, am Ende im dritten Satz einen Punkt weniger, übers Match 2 Punkte mehr, also super enge Geschichte, aber eben für mich die verdiente Siegerin hier.
Arina Sabalenka hat jetzt das Australian Open Finale verloren, das French Open Finale, das Indian Wells Finale und hier das Halbfinale. 4 Turniere, in denen sie wahrscheinlich den Anspruch hatte und auch den Anspruch haben durfte, das Match zu gewinnen. Sie hat eine unfassbar konstante Saison und sie ist absolut verdient die Nummer 1 der Weltrangliste. Aber in den ganz großen Matches geht momentan was schief.
Ja, und irgendwie fast immer gegen Amerikanerinnen.
Ja, ich hab heute einen Tweet gelesen, die USA sind noch 8 Siege von einem Kalender-Grand Slam entfernt.
Mal gucken, ne? Und ich meine, das Ding ist jetzt ja auch, sollte Iga Świątek, ich hoffe, wir verraten nicht zu viel, das ist die Finalistin auf der anderen Seite, sollte die gewinnen, ist die auch im Race auf einmal wieder ganz schön nah an Sabalenka dran. Also da würden sich dann die Finalniederlagen auf einmal ganz schön bitter auszahlen und es könnte schon die beste Saison einer Spielerin ohne einen Grand-Slam-Sieg werden. Sie wird auch bei US Open höchstwahrscheinlich die Favoritin sein, aber es könnte echt ganz doof für sie laufen, wenn es so weitergeht.
Arina Sabalenka ist ausgeschieden. Amanda Anisimova steht im Finale. Wir haben nach dem Viertelfinale schon ein bisschen über Amanda Anisimova gesprochen, dass sie, es ist meiner Meinung nach eine Parallele zu Madison Keys erkennbar. Madison Keys hatte bei den Australian Open gesagt, irgendwann hatte sie abgeschlossen damit, dass sie überhaupt irgendwann mal einen Grand Slam gewinnt. Und dann hat sie die Ruhe und die Lockerheit bekommen, dann auch so durch so ein unfassbares Programm wie bei den Australian Open durchzukommen. Amanda Anisimova hatte nicht mit dem Grand Slam-Titel abgeschlossen, die hatte komplett mit dem Tennis abgeschlossen und kam dann wieder und hat jetzt anscheinend eine neue Ruhe dabei. Also dass sie sagt, okay, Ich habe Schlimmeres erlebt in meinem Leben. Tennis ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Und sie kann da mit einer neuen, in Anführungsstrichen, Lockerheit rangehen. Das ist, finde ich, bemerkenswert.
Ja, ich glaube, das ist das eine und das andere. Und das müsste gestern gewesen sein, war ein interessanter Artikel auf The Athletic mit ihrer, ich sag mal, Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin, ich meine, die das betreuen, sind ja häufig mittlerweile 5 Sachen zugleich. Auf jeden Fall ein super spannender Artikel, wo sie quasi, also diese Fitnesstrainerin erklärt hat, wie genau sie sich das Spiel von Anisimova vorgenommen haben. Eben Anisimova, die mit dieser tollen Technik, die aber häufig A, eben schnell genug war und B, laut dieser Trainerin, ihre linke Körperseite irgendwie total belastet hat. Macht ja auch Sinn für jemand, der so dominant ist auf der Rückhand. Und die dann quasi erklärt hat, wie sie da in den letzten 3-4 Monaten rangegangen sind. Weil es war ja schon so, Anisimova dieses tolle Jahr gehabt, hatten wir auch drüber gesprochen. Und dann ist es aber so gewesen, dass sie ja schon so ein bisschen wieder an eine Glasdecke gestoßen ist vor ein paar Monaten, wo sie dann eben nicht so den großen Durchbruch geschafft hat. Und ich fand das super interessant erklärt, wie sie da genau vorgegangen sind. Das ist die ehemalige, die hat früher mit Qin Wenjiang gearbeitet, ja auch jemand, die super fit ist, und haben da quasi wirklich ein Programm zusammengestellt für Anisimova, das exakt auf ihren Körper und ihre Spielweise abgestimmt ist. Und sie wird halt nie die Athletin werden, die Świątek ist oder die Sabalenka ist. Das sind ja herausragende Sportlerinnen, was die Athletik angeht. Und das heißt, sie haben überlegt, wie machen sie es mit ihr und wie kriegen sie es auf ihre Stärken gepostet wiederholt, dass sie quasi immer in der Position ist, wo sie es ausnutzen kann. Und es macht ja eigentlich auch Sinn, dass auf dem Rasen ihr das am besten entgegenkommen sollte, weil die Bälle so flach abspringen, weil sie das Spiel exakt dafür hat. Und muss man sagen, von ihr und den Leuten um sie rum sehr gute Arbeit geleistet. Und ja, eigentlich ja auch seit dem zweiten, dritten Tag hier, seitdem Paulini rausgegangen ist, ein bisschen das Favoritinnen-Schild in ihrem Viertel um den Hals hängen gehabt. Und dafür hat sie es dann sehr gut gemacht.
Also Amanda Nisimova steht im Finale. Sie trifft auf Iga Świątek. Über das Match gegen Belinda Bencic, da können wir jetzt nicht so viel sprechen. Es sei denn, wir ringen uns wirklich was ab, weil das war zu klar und zu eindeutig. Iga Świątek ist heute ins Finale gestürmt. Und das mit einem überragenden Match mit 6:2 und 6:0 gegen Belinda Bencic. Du hast mir im Vorgespräch, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hast du gesagt, gegen Iga Świątek hätte heute keine Spielerin gewonnen.
Ja, und wenn sie so spielt, gewinnen sie auch am Samstag den Titel. Also, es war total krasses Tennis. Sie hat am Ende hier so einen Attack-Score von 31 stehen. Der ist aber nochmal ein gutes Stück über dem, was Sabalenka und Anisimova hier geliefert haben. Das ist so ein bisschen, was irgendwie Sinner so in seinen Sternstunden erreicht. Und ich fand, das war ein Sternstunden-Match, weil was sie gemacht hat, sie hat Bencic, die ja eine fantastische Konterspielerin ist, so schnell in die Defensive gedrückt, dass die überhaupt keine Chance hatte. Und das war egal, ob beim eigenen Aufschlag oder beim Aufschlag von Bencic. Und was sie genau gemacht hat, war halt, dass sie mit sehr, sehr flachen Vorhänden, gerade für ihre Art und Weise, immer wieder angegriffen hat. Und sie hat geschaut, dass sie das Match auf die Vorhand bekommen hat. Und die Vorhand ist in diesem Jahr in großen Matches häufig der Wackelschlag gewesen. Die ist so überragend, aber sie ist eben auch der Wackelschlag. Und sie hatte das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen und ist mit dieser Vorhand reingegangen und hat wirklich komplett dominiert. Egal ob inside out, die Linie entlang, immer tief, immer flacher Winkel drin, flache Flugbahn drin gewesen und die hat Bencic halt überhaupt keine Zeit zum Atmen gegeben. Dazu dann die Aufschläge häufig auf den Körper von Bencic, dadurch dann die kurzen Bälle für den Angriff bekommen und ich fand, das war eine fabelhafte Leistung von ihr. Sicherlich auf Rasen das beste Match, was ich bisher von ihr gesehen habe.
Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Mir war halt aufgefallen, dass sie mit dem zweiten Aufschlag von Belinda Bencic gemacht hat, was sie wollte, dass sie extrem angriffslustig war, dass sie überhaupt keinerlei Ballwechsel zustande kommen lassen wollte. Und was du gesagt hast, dass sie diese Vorhand flach spielen kann, das ist nicht selbstverständlich, dass eine Spielerin wie Iga Świątek, deren Vorhand gerne mal mit der von Rafael Nadal verglichen worden ist, weil sie einen unglaublichen Topspin hat, dass sie es so umstellen kann, dass sie auf dem Rasen auf einmal eine Vorhand hat, die relativ flach abspringt. Das ist nicht selbstverständlich und das ist eine große Leistung.
Ja, und Bencic geht hier am Ende raus mit 11 Winnern und 8 Unforced Errors. Und ja, sie hat nicht schlecht gespielt. Sie hat halt einfach nur keine Chance gehabt, am Match teilzunehmen, weil Świątek das so dominant geregelt hat. Und das war ja eine Art von Leistung, wie wir sie in der Vergangenheit natürlich häufig in großen Matches gesehen haben. Und sie ist ja auch meistens in der Lage, wenn sie ein Halbfinale irgendwo erreicht, das dann auch umzusetzen in einen großen Titel. Trotzdem war das jetzt keine Selbstverständlichkeit nach den Halbfinalauftritten, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Denn sie hat das ein oder andere große Halbfinale verloren. Aber hier, wenn man auch nochmal sonst schaut, irgendwie 30 erste Aufschläge drin gehabt, 25 der Punkte gewonnen und 2-3 davon fallen mir ein, wo dann irgendwie eine Vorhand wirklich millimeterweit nur im Aus war. Das wären sichere Winner gewesen. Also sie hat quasi jeden Punkt hinterm ersten Aufschlag gewonnen und hat auch nicht wie im Viertelfinale gegen Samsonova ihre Gegnerin nochmal ins Match reinkommen lassen, sondern das war einfach, ja, eine Świątek, die ihren Gegnerin wahrscheinlich Angst machen wird. Weil das war so ein bisschen die ist ungefähr zum French Open letztes Jahr.
Ja, und es wäre ein besonderer Zug von Humor, beziehungsweise ein besonderer Humor vom Tennisuniversum, wenn nach 13 Monaten der Titellosigkeit und nach 10 Monaten der Titellosigkeit an der Seite von Wim Fissett Iga Świątek jetzt gerade Wimbledon gewinnen würde, was in den letzten Jahren immer eine uneinnehmbare Festung für sie war. Und es würde Sinn ergeben, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dadurch, dass sie eine eher etwas schwächere Sandplatzsaison hatte. Sie hatte mehr Zeit, um sich auf den Rasen vorzubereiten. Sie hatte ein Vorbereitungsturnier. Aber trotzdem wäre es eine besondere Art von Humor, wenn Iga Świątek jetzt ihre Titellosigkeit mit dem Wimbledon-Titel beenden würde.
Ja, und ich meine, sie würde das eine oder andere damit schaffen. Sie würde im sechsten Grand Slam-Finale zum sechsten Mal gewinnen. Ja. Ich meine, das sind Alcaraz-Dimensionen. Das sehen wir auch bei den absoluten Spitzenleuten ganz selten, dass es klappt. Sie hätte auf allen drei Belägen ein Grand Slam-Turnier gewonnen. Auch das hat jetzt quasi nach Serena und dem Big Three bisher nur Alcaraz geschafft.
Aber Lenka hat es noch nicht, ihre größte Konkurrentin?
Darum wäre es ja auch so kurios gewesen, wenn die beiden jetzt im Finale hier um diesen Wimbledon-Titel aufeinander getroffen wären. Sie wäre auch wieder obendran in der Weltrangliste. Also für sie würde das nicht nur die Saison, sondern auch die Karriere nochmal ein bisschen neu ausrichten. Weil ehrlich, das müsste sich in der Theorie wiederholen lassen, wenn sie durch die ersten Runden durchkommt, was sie hier gezeigt hat. Und Nadal hat 3 Wimbledon-Titel. Aber gut, warten wir erstmal ab. Anisimova hat natürlich die Chance, gegen Świątek mitzuhalten. Vor allem, wenn Świątek nicht ganz so brillant spielt, dann hat Anisimova die Mittel, um Świątek auch auf der Vorhand zu erwischen. Und Rückhand gegen Rückhand sollte sie auf jeden Fall ihre Möglichkeiten haben. Aber natürlich geht Świątek da jetzt als Favoritin ins Finale.
Aber das sollte doch auch ein gangbarer Weg sein, um auf schnelleren Hartplätzen Erfolg zu haben für Świątek.
Tja, also wenn sie jetzt so eine Leistung nochmal im Finale bringt, dann müssen wir wahrscheinlich ja sagen.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf die Hartplatz-Saison in den USA, die übernächste Woche dann losgeht. Das waren die Damen. Lass uns auf die Herren morgen vorausschauen. Novak Djokovic hat heute nicht trainiert hier. Er hat gestern gesagt, er würde heute für Recovery nutzen. Das kann ich in seinem Alter schon durchaus nachvollziehen. Und trotzdem schrillen ja so ein bisschen die Alarmglocken. Was ist da passiert im drittletzten Punkt des Spiels gestern in seinem Viertelfinale gegen Flavio Cobolli? Ist er fit? Bei Jannik Sinner können wir, glaube ich, nach gestern den Haken dran machen und sagen, okay, der wird keine großen Probleme mit dem Arm haben. Ich bin trotzdem extrem gespannt morgen auf das Match. Aber ich glaube, und das habe ich auch bei sportschau.de geschrieben, in meinem Stück also in meiner Vorschau auf das Spiel. Es wird schon eine besondere Leistung von Novak Djokovic brauchen, um Sinner morgen zu besiegen.
Haben wir bei den French Open gesehen. Da hat er tolles Tennis gespielt und am Ende in 3 Sätzen verloren.
Ja, ja.
Also klar ist hier Sinner schlagbar. Er hat Sinner hier auch schon geschlagen. Aber wir erinnern uns zum Beispiel an das letzte Match. Da hatte Sinner schnell einen 2-0-Satzvorsprung, ist dann nach hinten so ein bisschen eingebrochen und hat die letzten 3 Sätze verloren. Aber auch da hatte er schon die Möglichkeiten. Und da war Djokovic auf jeden Fall noch derjenige von den beiden, der längere Ballwechsel gehen konnte, der in der Lage war, in längeren Matches nochmal das ganz anders entfalten zu lassen. Und es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass du so ein 5-Stunden-Schinken gegen Sinner gewinnt. Dafür ist Sinner wahrscheinlich einfach mittlerweile zu gut, wenn es sich so eine Art von Match entfaltet. Also ich denke, er wird eine relativ schnelle Entscheidung finden müssen. Und klar, wenn ihm diese Olympialeistung nochmal gelingt und irgendwie 80% erste Aufschläge reinbekommt und alles über die Präzision lösen kann, dann ist es möglich. Und wie gesagt, ich hatte ihn auf den Sieger getippt, auch wenn ich nicht mehr ganz so sicher bin. Aber ja, er geht als Außenseiter in die Partie hinein.
Taylor Fritz geht auch als Außenseiter rein, auch wenn er mit viel Selbstvertrauen reingeht.
Ja, und Alcaraz hat schon ein bisschen wankelmütige Leistungen gebracht. Also er hat tolle Phasen in seinen Matches gehabt, aber er hat eben auch Phasen gehabt, wo es nicht so lief. Und klar, das haben wir jetzt einige Male gesehen, dass er dann zum Ende des Turniers in der Lage ist, durchzuziehen. Und vielleicht wiederholt sich hier auch einfach das French Open Halbfinale und minus die Verletzungsaufgabe, die wir da gesehen haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das enge 4, vielleicht sogar 5 Sätze werden und im 5 ist er nun wahrscheinlich nicht zu besiegen. Aber ich gebe Fritz ungefähr genauso gute Chancen, ihn zu besiegen, wie ich Djokovic Sinner gebe. Also so 30-35%.
Wir werden es morgen erleben und wir werden dann natürlich darüber podcasten auch. Und dann können wir nochmal gerade über das Herrendoppel sprechen, weil da gab es heute nämlich 2 Halbfinals. Und diese beiden Halbfinals hat Niki Goya, die Kollegin von Prime, mit Dennis Heinemann zusammen kommentiert. Und ich habe Niki Goya gebeten, diese beiden Halbfinals nochmal zusammenzufassen. Ich habe ein bisschen was gesehen vom ersten Match gerade, allerdings nicht mit voller Konzentration. Deswegen können wir uns das ja mal anhören von einer, die das komplette Match gesehen hat. Und die Zusammenfassung vom Match David Pell und Rinky Chikata gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die hören wir hier.
Das erste Herren-Doppel-Halbfinale hatte es durchaus in sich. Also das war ein richtiger Thriller. keine Breaks in der kompletten Partie. Der erste Satz mit 7-6 an die Favoriten Arevalo Pavic. Und man hat eigentlich die ganze Zeit gedacht, ein Break wäre nur eine Frage der Zeit, denn Hijikata und Pell haben sich zum Teil schwer getan, aber dann am Ende doch immer ihren Aufschlag gehalten. Der zweite Satz ging auch ein bisschen glücklich. Netzkante, Rahmentreffer an Hijikata Pell. Und dann im dritten Satz das gleiche Spiel, keine Breaks, es ging in den Match-Tie-Break und da gingen Hijikata Pell schnell mit 4-0 in Führung. Dann konnten es Arevalo Pavic nochmal drehen, haben 6-5 geführt, haben sich 2 Matchbälle erspielt, auch einen sogar beim eigenen Aufschlag nicht genutzt. Und Pell, Hijikata haben angefangen, unfassbar gut zu returnieren, haben sich dann nochmal der Niederlage entgegengestemmt, beide Matchbälle abgewehrt und dann am Ende 11-9 gewonnen.
Und jetzt können wir uns auch noch einmal die Zusammenfassung anhören vom anderen Halbfinale, denn da haben Granollers Sebastos verloren gegen Julian Cash und Lloyd Glaspool. Und auch das hören wir uns an.
Das zweite Halbfinale im Herrendoppel war im Vergleich zum ersten eine relativ schnelle Nummer. Unfassbar beeindruckend, wie Cash und Glaspool serviert haben, haben keinen einzigen Breakball gegen sich zugelassen, haben über den ersten Aufschlag fast alle Punkte gemacht. Und der Argentinier und der Spanier, Sebastos und Granollers, waren irgendwann mit ihrem Latein am Ende. Ein Break hat den Engländern gereicht pro Satz, die sehr, sehr gut returniert haben, besser als ihre Gegner und dann auch in der Lage waren, das Break über die Ziellinie zu bringen. Und sie sind in meinen Augen die absoluten Favoriten für das Herrenfinale.
Ich habe das Match von Cash und Glaspool gegen Jebens und Olivetti kommentiert und ich habe damals mit Niki schon zusammen gesagt, wir glauben, dass Cash und Glaspool die Favoriten sind und zack, stehen sie im Finale. Und das gegen David Pell und Rinki Hijikata. David Pell, der vor diesem Turnier keine nennenswerten Grand Slam-Ergebnisse hatte und auf der Challenger-Tour unterwegs war und jetzt steht er mit Rinki Hijikata im Finale. Hijikata zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Doppel-Grand Slam-Finale, was auch eine ziemlich coole Geschichte ist. David Pell hat sich heute sehr gefreut, das war sehr lustig.
Ja, absolut verständlich. Ist ja total lebensverändernd, sowas.
Ja, ja.
Also auf der Doppeltour wird jetzt nicht gerade mit Geld um sich geworfen, außer man ist vielleicht so ein Top-3-Doppel auf der Welt und irgendwie länger auf der Challenger-Tour im Doppel versauern, das ist keine wirkliche Karriere, es sei denn, man hat irgendwie irgendwo anders ja Ressourcen. Also von daher für ihn wirklich eine lebensverändernde Sache. Klar sind sie hier jetzt ziemlich klare Außenseiter, da würde ich dir zustimmen, aber eine coole Geschichte ist auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und würde sich der Boulevard für Doppeltennis interessieren, würde jetzt geschlagzeilt werden, ist David Pell der legitime Nachfolger von Wesley Koloff? Wir wissen es nicht. Naja. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, bei Instagram und Threads könnt ihr uns auch folgen. Gibt es nur leider im Moment nichts, weil nach wie vor defekt. Und wenn euch das so gut gefällt, dann könnt ihr das auch honorieren per PayPal und per Steady. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Und jetzt noch eine Nachricht. Morgen ist Philipp nicht dabei. Morgen werde ich mit einem Gast zusammen die Halbfinals bei den Herren zusammenfassen. Samstag bin ich dann nicht da, dann wird es keinen Podcast geben zum Frauenfinale. Das werden wir dann aber Sonntag zusammen mit dem Herrenfinale nachholen. Es tut uns leid, aber Samstag muss ich etwas anderes in meinem Leben priorisieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen, er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.